oder genauer gesagt Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen beim Podcast des Kaiser Friedrich Museumsvereins. Willkommen bei den Alten Meistern. Mein Name ist Michael Krieger und ich begrüße Sie zu dieser Folge. Heute beschäftigen uns wir mit dem Thema Auktionen. Und dazu haben wir das erste Mal zwei Gäste oder einen Gast, eine Gästin in diesem Podcast, nämlich zum einen Sebastian Grieber. Hallo Sebastian.
Moin.
Und Lena Winter.
Hallo
Lena. Sebastian war nach Stationen bei Marketing, Venture Capital, Handel von Designmöbeln und bei einem anderen Berliner Auktionshaus. Hier dann 2021 unterwegs und hat sein eigenes Auktionshaus am Grunewald gegründet. Dazu gleich nochmal mehr. Sein Ziel war es, neue Wege zu gehen und zeitgemäß zu agieren. Was das heißt, will ich gleich dann wissen. Und Lena Winter war nach dem Studium der Kunstgeschichte in Köln und Zürich 10 Jahre lang bei verschiedenen Auktionshäusern unterwegs, unter anderem Riesebach und Ketterer. Seit 2016 ist sie nun Auktionatorin. Zuletzt war sie dann für die Kunsthandelsplattform Misa Art bei der Königgalerie zuständig. Genau, euch beiden ein herzliches Willkommen im Podcast. Am Anfang habe ich für euch zwei, wie immer in jeder Folge, Gegenüberstellungen. Und da würde ich euch bitten, euch wirklich beide, zu beiden jeweils zu äußern, wofür ihr euch entscheidet. Ich bin gespannt, ob absolute Einigkeit herrscht oder ihr euch auch unterscheidet.
Bin ich auch gespannt.
Erste Gegenüberstellung, zeitgenössisch oder modern? Vielleicht Sebastian zuerst.
Auf jeden Fall zeitgenössisch.
Lena?
Ja.
Auch zeitgenössisch. Okay, erste Einigkeit. Zweite Frage, Konvolut oder Einzelwerk? Lena?
Einzelwerk.
Konvolut.
Okay, warum? Jeweils?
Ich finde Konvolute spannend. Also es sind immer Objekte dabei, wo man nicht weiß, okay, was ist das genau? Und ich mag es halt gerne, was zu finden.
Mhm. Warum Einzelwerk? Weil sich besser auktionieren lässt?
Wahrscheinlich erstens das und weil ich eben auch nicht so eine Entdeckerin bin. Ich suche eben nicht so viel, sondern ich finde es eben ganz schön, wenn es schon gefunden wurde.
Ah, okay. Dann geht ihr lieber alleine zum Museum oder in Begleitung, Sebastian?
In Begleitung.
In Begleitung, genau.
Ja, ich glaube es auch.
Okay.
Ich glaube, ich gehe eigentlich gerne alleine ins Museum. Also aber das darf man nicht, ne? Beide Antworten gelten nicht.
Doch, beide Antworten gelten. Ich kann sagen, ihr seid auch die Ersten, die tendenziell eher mit Begleitung als Antwort geben.
Ah ja, echt? Nee, ich finde es eigentlich schön, wenn jemand anderes dann auch was bemerkt, was man selber nicht bemerkt, oder?
Genau.
Ja. Okay, spannend. Vielleicht findet man euch mal in Begleitung im Museum dann. Lieber Sebastian, du hast das Auktionshaus am Grunewald gegründet, wie ich es in der Einleitung gesagt habe. Wie kommt man eigentlich auf so eine wahnsinnige Idee?
Naja, ich habe davor halt bei einem anderen Auktionshaus hier gearbeitet und habe da natürlich viel gesehen, viel mitbekommen, viel gelernt, aber halt auch gesehen, was man irgendwie verbessern könnte und dachte mir einfach, Galerien gibt es irgendwie wie Sand am Meer, ohne jetzt irgendwie was Schlechtes gegen Galerien zu sagen. Das auf gar keinen Fall. Und es gibt halt immer wieder neue, aber Auktionshäuser sind halt schon was Besonderes und werden halt eigentlich von Generation zu Generation weitergegeben. Mhm. Oder irgendwie kauft man Auktionshaus mit dem ganzen Kundenstamm. Ich wollte einfach mal testen, es war eigentlich als Testballon so gesehen ausgelegt, um zu schauen, ob ein neu gegründetes Auktionshaus am Markt genauso erfolgreich sein kann wie ein Auktionshaus, was seit 20 Jahren besteht.
Oder 100.
Genau. Also, und da war halt einfach so die Frage, sind wir mittlerweile digital so weit, dass man trotzdem alle Käufer und Käuferinnen erreichen kann? Und dann habe ich es einfach ins Blaue gegründet und die erste Auktion durchgeführt, ohne, es war komplett während Corona.
Wow.
Was bedeutet,
ja, 2021, ne?
Was bedeutet, dass alle Käufer und Käuferinnen online waren und sobald man die einschlägigen Kanäle bespielt hat, das gesehen wurde, was natürlich mir zugute kam in dem Zeitpunkt. Und ja, es hat fulminant funktioniert, ab der ersten Auktion sofort Marktpreise erzielt, teilweise auch für Künstlerinnen Weltrekordpreise, mit denen ich immer gern prahle. Bettina von Anim. genau, eigentlich war es halt, wie gesagt, nur ein Testballon. Und dann dachte ich, okay, kann man es halt weiterführen und habe dann nach einiger Zeit einfach nach einem Geschäftspartner, Geschäftspartnerin gesucht und halt Lena glücklicherweise gefunden und jetzt betreiben wir es zusammen. Es läuft von Jahr zu Jahr immer besser. Mhm. Und ja.
Hat auch der Transfer, weil du gesagt hast, ihr habt ja mit online während Corona angefangen, jetzt quasi zu analog vor Ort. Hat das geklappt, dieser Transfer?
Ja, der hat massiv gut geklappt. Natürlich hatte ich in den ersten Auktionen, die ich durchgeführt habe, nur Online-Bieter, ja. Sagen wir es mal so. Aber sobald wir jetzt hier in der Treusenstraße waren, hier sind wir jetzt seit knapp einem Jahr, mhm. hat sich das komplett gewandelt. Also wir haben eine Verkaufsquote von ca. 50% in den Saal, wirklich lokal hier in Berlin stark, aber halt auch weiterhin international, sodass halt zusätzlich zu den Online-Bietern einfach das Saalpublikum gekommen ist, was mhm. natürlich grandios ist. Und so macht es natürlich auch viel mehr Spaß, vor Leuten zu auktionieren und statt nur vor einer Kamera und Selbstgespräche zu führen.
Apropos Spaß vor Leuten, Lena, wie wird man denn eigentlich Auktionatorin?
Also ich habe das, glaube ich, relativ schnell, als ich bei Griesbach gearbeitet habe, denen auch mitgeteilt, dass ich darauf Lust hätte. Und wenn sie mal irgendwie an die nächste Generation denken, dann bitte auch an mich. So. Dass es so ein paar Dinge gibt, die man benennen sollte, wenn man sie gerne machen will. Und dann war es doch relativ aufwendige Ausbildung. Also da kam dann irgendwie auch so jemand aus England, der, glaube ich, auch bei Christie's die Auktionatorinnen und Auktionatoren ausbildet. Und der hat uns über Wochen eigentlich so einem jungen Team beigebracht, was das bedeutet. Also wie man steht, wie man die Hände hält, wie man sich aufwärmt, dass man... Es gibt so ein paar Sachen, die man beachten muss. Also wenn zwei Leute gegeneinander bieten und die eine Person steigt aus und steigt dann aber wieder ein, dann geht man nur noch auf diese eine Person und guckt dann gar nicht mehr so in den Saal und so. Weißt du, also es gibt so ein paar Sachen, so ein paar Handwerkstricks.
Okay, also strategische Kommunikation.
Genau. Und dann glaube ich, das ist irgendwas, was man nicht lernen kann, ist, glaube ich, dass man sich wohlfühlt einfach auf so einem Rostrum, wie es ja heißt. So, ja.
Es ist also mehr als nur mit dem Hammer zu hauen und auf Leute zu zeigen, die sagen 500.000.
Ja, klar. Es ist natürlich irgendwie schon eine Bühne und irgendwie man hat auch in irgendeiner Form die Möglichkeit, das Publikum irgendwie zu steuern. Klingt so aktiv, aber man weiß schon irgendwie, wer bietet auf was und wer hat sich in der Vorbesichtigung was angeschaut.
Okay.
Warum kommen die Leute zurück und so. Und dann kann man das natürlich irgendwie auch mitblicken und so irgendwie machen.
Ja, das ist ganz witzig, wenn du das jetzt erzählst, weil unsere Auktionsstile ja schon ziemlich unterschiedlich sind.
Ja.
Jetzt verstehe ich auch, weil ich davor noch nie gehört habe, dass du so eine richtige Ausbildung hast. Ich habe es einfach so Learning by Doing gemacht und mir so andere Auktionatoren, Auktionatorinnen angeguckt. Aber ja, ist schon ganz witzig.
Er hat irgendwie bei Christie's für die Evening Sales, so wirklich so in London und New York, da werden die wirklich so auf Videos aufgenommen und sich dann so vorgespielt und über Wochen üben die das. Und also ich meine, gut, da geht es natürlich auch um was.
Ja, klar.
Also nochmal um wirklich andere Summen.
Also richtig,
so, so richtig krass. Also es ist schon ein richtiger Job auch. Also das darf man echt nicht unterschätzen.
Man muss ja auch... Also die Frage wäre jetzt so ein bisschen, wie viel Show muss man auch den Leuten bieten, die kommen, weil die kommen ja auch für die Show, oder? Also
ja.
Man kommt ja nicht nur, um jetzt wirklich Kunst zu kaufen, sondern das ist ja ein Happening.
Ja, voll.
Das findet ja auch nicht jede Woche statt, so, sondern mit ein paar Monatsabstand ja im Regelfall.
Also das ist, also dieser Kaufprozess ist, glaube ich, schon wirklich sehr besonders, eine Auktion so, oder? Also irgendwie sehr...
Definitiv.
Hat auch irgendwas mit Eleganz zu tun, auch was mit so einer Unmittelbarkeit, ne? Also du bist ja so direkt dran. Ich würde, glaube ich, auch sagen, es bleibt auch so in Erinnerung. Also es ist schon nochmal, ist irgendwie, oder? Ich glaube, die Leute haben...
Klar, also man verbindet mit dem Kauf des Werks natürlich auch den Moment des Kaufs, was einfach in Erinnerung bleibt. Es ist halt nicht so, man klickt online irgendwie auf, ich kaufe jetzt ein Werk und es wird einem zugesandt, sondern man hat einfach eine Verbindung dann zu diesem Tag und man kauft halt die Emotionen gleich mit. Das ist halt das Besondere bei Auktionen.
Ja, stimmt.
Und es ist halt nicht nur das pure Kunstwerk, was man dann hat.
Das ist auch ganz süß. Entschuldige, noch ganz kurz, weil wenn hier dann so mit, nach so einem großen, langen Beatgefecht irgendwas dann zugeschlagen wird, dann gibt es so Szenenapplaus und so. Also das ist wirklich eine gute Stimmung hier. Das ist schon was Besonderes.
Ja. Starten wir mal, bevor wir zum Hammer nochmal kommen. Mhm. Eigentlich fängt ja viel früher an, nämlich, dass ja Kunst zu euch kommt. Wie kommt Kunst überhaupt zu euch, sodass das quasi im Auktionshaus landet? Was sind das auch für Menschen, die vielleicht euch Kunst anbieten, die ihr dann verauktionieren sollt?
Ja, komplett unterschiedlich. Also teilweise kommen Leute bei uns rein und sagen, ich habe ein paar Werke, die würde ich gerne versteigern lassen. Andererseits ist es natürlich auch Akquise, die wir betreiben, wo wir wissen, okay, über die Erfahrung und die Vergangenheit kennen wir natürlich relativ viele Leute, die Kunst besitzen und dann auch wieder verkaufen wollen oder sowas. Ja, das ist halt eigentlich auch Lenas Metier seit 10 Jahren im Plus, würde ich sagen. Dass sie die Versierte von uns.
Ja, nein, aber also Akquise ist auch irgendwie so unberechenbar. Ist auch manchmal wirklich so, also sowas passiert manchmal wirklich, also was Gutes kann so vorm Zähneputzen passieren oder irgendwie nachts um 1 in der Paris-Bar oder halt wirklich, wenn man den ganzen Tag über am Telefon hängt und Kaltakquise betreibt und irgendwelchen 40-, 50-jährigen Galerien anruft und sagt, haben Sie noch irgendwas in den Schubladen von vor 20 Jahren oder im Lager oder so, wo wir helfen können und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Versionen, um Kunst einzuliefern. Und man muss sagen, fast alle finden es danach, also manchmal dauert es ein bisschen, bis man sich trennt, oder? Es gibt so, manchmal so ein bisschen so, auch so klar, man hält ja auch fest, es ist ja auch ein emotionaler Kauf gewesen oder so. Aber eigentlich macht es immer am Ende gute Laune. Ja.
Definitiv.
Was sind das dann für Leute, die kommen, also die Kunst loswerden wollen? Sind das Erben überwiegend, die sagen so, hey, ich habe hier von Oma, Opa oder ich habe die Werke jetzt seit 40 Jahren zu Hause, ich kann sie nicht mehr sehen?
Nee, ich glaube, das hat sich total gewandelt. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die sind so Mitte 40, Anfang 50 und haben vielleicht in ihren 30ern Kunst gekauft und haben irgendwie einfach so einen Geschmackswandel hinter sich oder so und sagen irgendwie, das passt nicht mehr zu mir oder ja.
Klar, ja.
Also du sagst das ja auch, am Ende ist irgendwie so ein Kunstkauf auch gar nicht unbedingt einer fürs Leben. Also das darf man durchaus auch verändern im Laufe seines so Lebens.
Lebensabschnittskunst.
Ja, wer weiß.
Ja, natürlich gibt es auch viele Leute, die ihr eigenes Museum so gesehen zu Hause haben, sich nicht davon trennen möchten. Aber es gibt auch, halt auch extrem viele, die gut und gerne die Bilder, die sie an den Wänden haben, öfters austauschen wollen, weil sie eine bestimmte Zeit mit dem Werk verbracht haben und dann wieder was Neues haben möchten. Und genau so kommen die Sachen halt bei uns rein.
Wir sprechen ja über den Sekundärmarkt, wenn wir über Auktionen sprechen. Primärmarkt in der Galerien dann. Wann ist eigentlich ein Wert für euch von Interesse? Also was muss die Position erfüllen, damit ihr sagt, ja, ist für uns interessant, oder im Gegensatz dann schickt ihr dann die Leute auch zurück und sagt so, ja, wenn ich mal an die Galerie, wo du es gekauft hast, ob die es vielleicht zurückhaben wollen, wo es sozusagen nicht macht, wie entscheidet ihr, was ihr aufnehmt?
Ja, also wenn die Künstlerin oder der Künstler aus dem Primärmarkt noch keinen großen Sekundärmarkt hat, dann versuchen wir es schon zu vermeiden, weil wenn sowas in der Galerie 30.000 Euro kostet und es gibt noch keinen Auktionsmarkt, und es gibt eben auch noch keine riesengroße Nachfrage, dann glaube ich, macht es noch keinen Sinn auf Auktionen. So. Also wenn man das quasi im Primärmarkt noch kaufen kann, dann macht es auf dem Sekundärmarkt überhaupt keinen Sinn. So. Aber wenn es einen Primär gibt, einen starken, gibt es meistens auch schon einen relativ guten Sekundärmarkt. Der ist dann preislich manchmal unterschiedlich zum Primärmarkt, also mal höher, mal geringer. Es kommt eben auf die Nachfrage an, ist einfach auch ein klassischer Nachfragemarkt. Ne?
Ja.
Und dann schauen wir in Datenbänke, aber entscheiden auch irrsinnig viel über unsere Intuition. Das machen wir eigentlich gemeinsam. Wir machen das beide auch einfach schon jahrelang und wissen einfach schon ziemlich gut, was die Sachen.
Ja, klar, am Ende ist die Sache auch immer die, wenn wir die Objekte oder die Werke selbst gut finden, dann wissen wir auch, dass wir die Objekte verkaufen können. Und da ist es halt teilweise dann auch nicht unbedingt so entscheidend, wer der Künstler ist. Natürlich ist eine Auktion so, dass hauptsächlich Künstlerverkauf ja nie bekannt sind. Ein unbekannter Künstler in einer Auktion ist halt sehr schwierig, weil Leute in Auktionen halt Namen kaufen.
Ja.
Aber wenn wir sehen, okay, der Markt ist noch nicht so vorhanden, aber wir finden das Werk super, nehmen wir es natürlich auf. Und da hatten wir schon öfters Erfolge mit.
Jetzt hast du gerade gesagt, ihr sucht auch Sachen aus, die euch selber gefallen. Wie stark grenzt sich das möglicherweise ab von, ihr wisst ja auch, welche Leute zu euch kommen, um Kunst zu kaufen. Richtet man sich natürlich wahrscheinlich sehr stark nach deren Geschmack auch aus, was man sagt, so, ah, da könnte einer dabei sein, da kennen wir jemanden, dem gefällt das. Ist das, ihr schüttelt den Ball hinkommen?
Nicht unbedingt, weil der Markt ist einfach so groß und wir publizieren den Katalog ja auch wirklich weltweit. Mhm. Also theoretisch gibt es für jeden Kunden, für jedes Kunstwerk einen Abnehmer. Mhm. Aber natürlich haben wir halt unsere Spezialgebiete, die wir verfolgen. Und bei mir ist es zum Beispiel die konkrete Kunst, wo ich relativ viel Wissen habe, würde ich jetzt mal sagen, aber auch den Leuten es vermitteln kann, den Kunden, die hier sind. Und das macht dann halt Sinn. Beispielsweise sind dann andere Stilrichtungen eher schwieriger, wo wir dann auch schon wissen, gut, dass die Nachfrage jetzt nicht so hoch, das macht eher weniger Sinn. Und so entscheiden wir natürlich auch.
Und ich glaube, wir haben beide auch so ein bisschen so Spezialkunden, von denen wir wissen, ich habe wieder was für dich oder so. Aber das bleibt ja auch gar nicht aus. Wenn man es ist ja auch so ein volles People's Business, man ist ja auch Bindung, man stellt ja auch Bindung her und so. Ja, klar.
Gibt es Leute, die was sehen im Katalog und sagen, hey, können wir da was außerhalb der Auktion machen?
Klar,
das
gibt
es. Ja. Nee, aber das ist halt meistens gar nicht möglich, weil wir natürlich dem Einlieferer verpflichtet sind, den bestmöglichen Preis zu erzielen. Das macht ja auch für uns Sinn, weil je höher der Zuschlagspreis, desto mehr verdienen wir auch. Ja. Und natürlich ist es so, wenn jemand schon sagt, er hat großes Interesse, werden wir dann nicht sagen, okay, dann nimmst du den Preis, weil macht keinen Sinn. Also da würden wir dem Einlieferer nicht gerecht werden.
Okay. Also seid ihr dem eher verpflichtet als jetzt
den
Käufer, der Käuferin?
Klar.
Okay. Ja. Sebastian, du hast vorhin gesagt, dich haben manche Sachen an anderen Auktionshäusern gestört, die du anders machen wolltest. Jetzt ist sozusagen die Frage, was zeichnet das Auktionshaus am Grunewald besonders aus?
Naja, wir konzentrieren uns halt schon stark auf zeitgenössische Kunst, also alles nach 45. Natürlich haben wir auch Objekte dabei, die jetzt früher zeitlich datiert sind, was aber auch immer wieder lustig ist, weil die Objekte dann bei uns teilweise um einiges höhere Preise bringen als bei anderen Auktionshäusern, weil sie einfach hier auffällig sind.
Ja.
Und dann ist es halt so, dass wir, das sieht man auch bei uns im Ladenlokal hier, dass wir relativ offen sind und jeder einfach reinkommen kann, ohne irgendwie Angst haben muss, dass er oder sie hier irgendwie fehl am Platz wäre. Mhm. Also das habe ich halt immer früher in Auktionshäusern gespürt, dass alles so mucksmäuschenstill war. Man hat irgendwie das Quietschen der Schuhe auf dem Boden gehört, dann hat sich sofort jeder nach einem umgedreht und es war halt immer so eine Atmosphäre, wo ich dachte, okay, hier möchte ich gar nicht verweilen. Mhm. Und bei uns ist es halt eher so wie ein Wohnzimmer, wo Leute reinkommen, wir mit denen quatschen und das soll einfach Spaß machen und soll halt irgendwie ein Erlebnis hier sein. Und das zeichnet uns natürlich jetzt aus.
Liebe Lena, was macht eigentlich eine Auktion zu einer guten Auktion?
Gute Frage.
Quatschen.
Ja, genau.
Sind Sie viele Verkäufe? Oder
ja, klar. Also natürlich sind sie ja klar. Also das ist sozusagen... Wenn sich nichts verkauft, ist auch die Stimmung im Eimer.
Ja,
ne? So. Aber andererseits, also unabhängig von den Verkäufen, würde ich schon auch sagen, dass es geht schon um so ein Miteinander innerhalb des Saals auch. Also das habe ich jetzt irgendwie schon echt festgestellt. Wir haben ja diese Hocker hier, ne, auf denen wir sitzen. Die kann man eben so in einer Hand nehmen und einfach sich irgendwo hinsetzen. Das sorgt irgendwie für Dynamik und irgendwie auch so für Flexibilität und für, ja, irgendwie für gute Stimmung einfach im Saal. Das ist, glaube ich, wirklich auch wichtig, dass gute Stimmung im Saal ist. Ja, dass die Leute bieten, dass die Leute es auch kriegen, dann sich dann auch freuen und so, dass man auch mal rausgehen kann, wir reinkommen. So, oder?
Ja.
Also würde ich sagen.
Also sehr dynamisch quasi.
Ja, geht um Dynamik und um finanziellen Erfolg.
Klar, voller. Ja, natürlich macht es auch Spaß, wenn wir irgendwie Verkaufsquoten haben, die relativ hoch sind. Und das konnten wir auch in den letzten, bei den letzten Auktionen immer erzielen, weil wir natürlich auch nicht so viele Kunstwerke ausschließen wie andere Auktionshäuser. Also wir haben eine relativ hohe Preis, also eine große Preisspanne. Wir fangen bei Werken bei 100 Euro an. Andere Auktionshäuser fangen dann erst bei 1000 Euro an, was für uns aber keinen Sinn macht, weil wir natürlich auch die Zugänglichkeit haben wollen für junge Käufer und Käuferinnen. Und das zahlt sich halt einfach aus. Da ist auch das Auktionspublikum einfach so, dass wir irgendwie vom 18 bis zum 80-Jährigen alles mit dabei haben und sowohl halt auch ein Student sich was kaufen kann, aber auch halt ein
etablierter Händler
zum Beispiel.
Es gibt auch wirklich
auch halt Leute mit einem Privatmuseum oder so. Also da hatten wir wirklich alles dabei. Und das ist halt das Schöne. Also die Mischung ist ganz bunt bei uns und das macht dann einfach Spaß und das zeichnet dann auch eine gute Auktion aus.
Ja. Wie lange bleibt man bei dem Werk, wenn sich keiner meldet und sagt, ich hätte es gerne? Also wie lange versuchst du zu motivieren?
Ich glaube, da haben wir unterschiedliche Taktiken. Also ich versuche mal das Werk stark anzupreisen und du natürlich auch, aber ich glaube, wie ich schon vorhin meinte, dass unser Auktionsstil etwas unterschiedlich ist, ist auch die Anpreisung bei Werken, wo jetzt niemand drauf bieten möchte, komplett unterschiedlich.
Ja, ich habe, ja, stimmt. ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Ja. Habt ihr denn, also wenn ihr jetzt mal so träumen dürftet, worauf hättet ihr denn mal so richtig Bock? Gibt es da eine bestimmte künstlerische Position, die man gerne mal versteigern würde oder einen Wert, den man unbedingt mal erzielen möchte in einer Auktion oder so? Also was wäre sozusagen, wo ihr auch am Abend dann im kleinen Kämmerlein Katsching zu euch selber sagt, jetzt unabhängig natürlich vom finanziellen Erfolg, wo sozusagen die Qualität oder irgendwas so im Vordergrund stand. Gibt es da was, wo ihr sagt, so das wäre richtig toll, wenn das mal passiert?
Klar, also wir versuchen natürlich immer die bestmöglichen Preise zu erzielen für Kunstwerke und wenn dann auch im niedrigstelligen Bereich eine Grafik, die normalerweise im Durchschnitt 200 Euro bringt, bei uns dann 700 Euro bringt, sind wir natürlich super happy. Also klar, auf jeden Fall.
Ja, und dann ist natürlich schon, also, aber das sind Dinge, die passieren in Deutschland eigentlich einfach nicht und das ist auch okay. Aber irgendwie so. Also als ich so angefangen habe im Auktionswesen, habe ich immer von einem 80er-Jahre-Rakel-Gemälde von Gerhard Richter geträumt. Das wird einfach niemals, also das passiert einfach in Deutschland nicht. Das ist doch total okay.
Weil das nicht der Markt dafür ist, weil sowas geht halt besser in London oder New York wahrscheinlich für die Bühne. Da würden sich ja auch Leute hinwenden, wahrscheinlich
sowas ganz veräußern möchten. Ne?
Ja. Zum Abschluss noch die Frage an euch beide, was wünscht ihr euch für das Auktionshaus am Grunewald für die Zukunft so? Gibt's da was?
Klar, also natürlich wollen wir weiter wachsen. Jetzt von den Räumlichkeiten nicht unbedingt oder auch vom Team her. Wir haben halt ein relativ kleines Team, aber wir sind super eingespielt und es macht halt auch wirklich Spaß. Wir wollen gar keinen großen Apparat hier schaffen oder so. Aber natürlich träumen wir schon davon, irgendwann auch Werke im mittleren, fünfstelligen Bereich oder auch im sechsstelligen Bereich anbieten zu können. Und da gibt es natürlich auch Vorbilder, jemand wie Robert Ketterer. Ich habe da letztens einen Artikel im Handelsblatt gelesen, wo es hieß, ich glaube es war so um die 2000er oder so, dass er anfänglich auch Probleme hatte, höherpreisige Werke zu bekommen. Alles, was über 100.000 Mark war, ging zu Griesebach. Alles, was über 10.000 war, ging nach Köln, zu Lempert, zu wohin auch immer. Und er hatte nur den Rest bekommen und hat dann den Durchbruch halt mit einer Sammlung geschafft, die er irgendwie bekommen hat. Und klar, ist das für uns auch ein Ziel, dahingehend zu arbeiten, aber halt immer noch diese Zugänglichkeit zu bewahren, sodass wir halt jedem gerecht werden und nicht irgendwie sagen, okay, jetzt machen wir nur noch Werke ab 10.000 Euro oder so. Also das macht dann auch keinen Spaß mehr.
Genau, das sind, glaube ich, wie so ein bisschen die zwei unterschiedlichen Lager bei uns. Ich glaube, ich würde lieber, also ich träume irgendwie von so einer wahnsinnig etablierten großen kunsthistorisch wertvollen Sammlungen oder sowas mal. Was dann eben auch zu finanziellem Erfolg führt. Also so irgendwie so, so Hand in Hand. Genau.
Das ist hier ergänzt. Ja. Liebe Lena Retter, lieber Sebastian Weber, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Danke.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Gerne, gerne. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Sie, falls Sie Lust haben, ins Museum zu gehen, kommen Sie gerne bei uns vorbei. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.